2003 nach Wikipedia-Eintrag 2.1.2021 wurde dieses Spiel, dieses Online-3D-Spiel kreiert. Der Nutzer kann in dieser Welt sich alles selbst gestalten. Und er wird dann zu einem sogenannten Avatar. Das bedeutet, er ist eine Figur, die er sich selbst bestimmt und kann jetzt mit den anderen Avataren kommunizieren, spielen, agieren, etwas unternehmen. 2018 pro Monat 350.000 neue Anmeldungen. Das zeigt, dass dieses Spiel eine Sehnsucht irgendwo trifft. Eine Sehnsucht, die der Mensch in sich trägt, die er hat. Einfach mal der sein, der Mann oder Frau sein will. Ohne irgendetwas vorzumachen, eine Rolle einzunehmen, die einem viel mehr entspricht. Wo nicht der ganze Zwang vorhanden ist und der Druck der Erwartungen und der Appelle von anderen Menschen. Vielleicht fragst du dich, na, was soll dieses Bild am Anfang eines Gottesdienstes? Ist das nicht eine verkappte Werbung, die ich da veranstalte? Nein, das soll es nicht sein. Sondern ich bin davon überzeugt, dass dieses Spiel sehr viel mit dem heutigen Thema zu tun hat, dass ich mal so formuliert habe, ich lasse mich doch nicht zum Affen machen. Second Life hat eine tiefe Sehnsucht angedockt. Leben zum Anfassen könnte man es auch einfacher formulieren. Letzte Woche habe ich in der Lampertheimer Zeitung einen Bericht gelesen, es war ein Leserbrief, und ein Vater berichtet, weil er durch die anstehende Konfirmation verschiedene Gottesdienste besuchen sollte, dass er in 5 Kirchen war. Und sein Fazit war: Was da gesagt und zelebriert wird, hatte keinen Bezug mit seinem Leben gehabt. Kirche und Gottesdienst waren für ihn wie Second Life. Also ein Spiel, wo jeder seine Rolle einnimmt, seine Maske trägt, also im Kostüm eines Avatars brav Platz genommen hat im Gottesdienst, aber in Gedanken wahrscheinlich komplett woanders ist. Beim Frühschoppen, Sonntagsbraten, Fußballspiel oder heute Abend ein Handballspiel. Kirche oder wie wir es nennen, Gemeinde als Theaterbühne. In dem Lied von Katja Epstein, das wir heute schon gehört haben, sie besingt ja dieses Theater. Ich zitiere nochmal aus dieser ersten Strophe. Sie setzen jeden Abend eine Maske auf und sie spielen, wie die Rolle es verlangt. An das Theater haben sie ihr Herz verkauft. Sie stehen oben und die unten schauen sie an. Sie sind König, Bettler, Clown im Rampenlicht. Doch wie es tief in ihnen aussieht, sieht man nicht. Also alles nur Theater. Das ist auch ein Buchtitel. Das ganze Leben ist Theater. Egal, wo wir uns bewegen und wo wir stehen, wir spielen immer dem anderen in irgendeiner Art und Weise etwas vor. Wir haben eine Rolle. Manchmal wählen wir sie selbst, aber in sehr vielen Fällen nehmen Sie sie ungewollt ein. Oder sagst du auf deiner Arbeit immer die Wahrheit? Nee, das geht ja nicht, weil dann könntest du die Arbeit verlieren. Bist du immer ehrlich gegenüber deinem Partner? Ja, so hoffen wir es. Aber will er das wirklich immer hören? Also wir nehmen irgendwo immer eine Rolle ein. Und ich habe mich gefragt, lassen wir uns da nicht oft zum Affen machen, indem wir den Erwartungen des anderen viel mehr Rechnung tragen als uns selbst. Und dann verbiegen wir uns und dann fangen wir an zu strampeln und dann legen wir uns Lasten auf, die uns nicht gut tun, nur um einer falsch verstandenen Liebe willen und spielen unsere Rolle weiter. Und dann wundere ich mich nicht, dass wir feststellen, ja, ich lasse mich tatsächlich zum Affen machen. Ich nehme einfach so eine Rolle da ein, bin in so einem Kostüm drin, gucke noch fröhlich in die Welt, aber im Grunde genommen ist mein ganzes Kostüm nur starr, felsenfest. Da ist keine Freiheit, da sind Ängste, die mich vielleicht klein halten, Verpflichtungen, die mich ständig nötigen. Ein System, in das ich hineingepresst werde. Ich soll also möglichst nicht auffallen und vor allen Dingen nicht anders sein. Nicht anders, wie der andere es von mir erwartet. Und dabei ist es jetzt völlig egal, ob ich an dieser Stelle von der Familie spreche, der Schule, dem Arbeitsplatz oder eben auch einer Kirche, einer Gemeinde. Überall gibt es dieses unausgesprochene Gesetz, nein, es sind Gesetze, ich soll richtig funktionieren. So wie man es eben von mir will und auch von mir erwartet. Und ich habe mir dann deswegen die Frage gestellt, ja, wer bin ich dann eigentlich noch? Wer bin ich? Das ist heute die letzte Predigt erstmal in dieser Reihe. Wer bin ich? Und dahinter steckt so diese Sehnsucht, ich will doch leben. Ich möchte gar nicht ständig fremdbestimmt sein, sondern ich möchte echt sein. Ich möchte der sein, der ich sein will. Und das eben nicht nur in einer virtuellen Welt, Second Life, sondern Second Life soll mein Life sein, wie ich es im Alltag lebe. Heraus aus engen und das Leben, wofür mein Herz leidenschaftlich schlägt. Kennst du überhaupt noch so ein Herz, das leidenschaftlich schlägt? Oder bist du schon so sehr, wir sprechen ja in Bildern, ein Hamster im Rad, dass du das gar nicht mehr weißt, was es heißt, Leidenschaft, Berufung zu erleben, wo du sagen kannst, das bin ich. Das ist das, wie der Schöpfer Gott es für mein Leben gedacht hat. Eins ist mir klar, wenn ich das leben möchte, brauche ich den Mut, mich nicht mehr länger zum Affen machen zu lassen. Und Mut brauche ich wirklich dafür. Was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Satz, mich nicht zum Affen machen zu lassen? Es ist eine ganze Palette an kleinen Gedanken. Zum einen zum Beispiel, ich lasse mich nicht über den Tisch ziehen oder für dumm verkaufen. Vor den Karren anderer zu spannen, nein, das mache ich nicht mehr mit. Das bedeutet, ich lasse mich nicht ständig antreiben und hetzen, aber auch die Gegenseite, ich lebe nicht mit ständiger angezogener Handbremse. Ich lebe in einer Balance, die ich für mein Leben, für mein Sein als richtig gut empfinde. Ich weiß, wer ich wirklich bin und ich weiß, wer ich sein will. Und ich habe eine Ahnung davon, was Gott aus meinem Leben machen kann und wo er mich hingestellt hat, um ihn, den unsichtbaren Gott, sichtbar zu machen. Dafür entscheide ich mich. Nein, ein Affe möchte ich nicht mehr sein. Wisst ihr, was passiert? Je entschlossener wir aus so einer Rolle heraustreten, umso mehr Schwierigkeiten wirst du bekommen. Deswegen ist das keine einfache Sache. Da stößt man auf richtige Mauern, auf Gegner. Denn es ist ein Prinzip, jedes Mal, wenn ich meine Rolle verlasse, meine Rolle zum Beispiel als Pastor, die ist klar definiert, da gibt es viele Erwartungen. Also jedes Mal, Entschuldigung, wenn ich meine Rolle verlasse, provoziere ich alle anderen damit. Denn sie müssen sich entscheiden, ob sie in ihrer Rolle bleiben oder anfangen, selber herauszutreten. Und das ist und wird als sehr unangenehm empfunden. Und wir stellen auf einmal fest, ich werde zu einem Außenseiter. Ich bin dann nicht mehr die graue Maus in der Masse. Ich bin anders. Und Jesus Christus war solch ein Mensch, der ständig echt war, authentisch war und der sich es niemals hat es gefallen lassen, eine Rolle übergestülpt zu bekommen. Mit dem Ergebnis, er war ein Außenseiter. Er hatte keine großen Menge. Nur wenn er den Erwartungen des Volkes gerecht geworden ist oder werde unser Brotkönig und er sofort sagte, nein, das mache ich nicht, verließen die Leute ihn alle, Johannes 6. Das war ihnen zu hart. Das hat ihnen zu viel abverlangt. Darauf waren sie nicht bereit, sich einzulassen. Die Gefahr, rückfällig zu werden, wenn du einmal den Mut hattest, aus deinem System auszusteigen und so zu sein, wer du wirklich bist, die Gefahr, rückfällig zu werden, ist enorm hoch. Deswegen dürfen wir und können wir von Jesus lernen. Denn er hatte immer wieder die Courage gehabt, sich klar und deutlich abzugrenzen. Manchmal mit großer Barmherzigkeit, aber nicht immer. Es gab auch Personengruppen gegenüber, da war er hart, unbeugsam, wie so Asterix und Obelix im gallischen Dorf. Weil er sagte, da mache ich nicht mit. Jesus wusste, wer er war. Er wurde geboren, um zu sterben. Er wurde geboren, um zu sterben. Das war seine Lebensberufung. Und dahinter steckt ein sehr bekanntes Prinzip. Du musst sterben, bevor du leben kannst. Du musst sterben, bevor du leben kannst. Ohne die Fähigkeit, immer wieder loszulassen, wirst du überwiegend von anderen bestimmt sein und leben. Deswegen lass deine Enttäuschungen und deine Verletzungen los. Heißt nichts anderes, sterbe sie. Lass deine Sehnsucht nach Erfolg, Anerkennung, geliebt sein, lass sie los. In dem Bewusstsein und in dem Wissen, ich bekomme alles tatsächlich von meinem himmlischen Vater geschenkt. Immer wieder täglich neu. Denn er ist die Quelle. Und wenn ich ihm vertraue und mein Leben an ihn anschließe, entspringt eine Quelle aus meinem Leben und nicht einfach abgestandenes Wasser. Nimm also Abstand. Nimm Abschied. Sei bereit zu sterben, denn nur dann kannst du das Wunder einer Auferstehung erleben. Jede Lebenskrise, und das weiß jeder Berater, jede Lebenskrise ist nichts anderes wie der Prozess des Sterbens und des Neuanfanges. Es gehört mit zu unserem Leben. Deswegen ist es ein bekanntes Prinzip. Lassen wir uns doch einfach mal darauf ein. Jesus Christus hat unter anderem zwei sehr provokante Sätze dazu gesagt. Eine wunderbare Zusage und eine uns nicht schmeckende Herausforderung. Und das eine ist, da sagt er doch mal ganz locker, ich lebe und ihr sollt auch leben. Johannes 14, Vers 19. Dahinter steht eine ganz tiefe Wahrheit, die uns befreit. In der Beziehung zu Jesus Christus bekomme ich Anteil an seinem Leben. Ich lebe, also sollt auch ihr leben. Da er auch Gott zugleich war, heißt es, ich bekomme Anteil an Gottes Leben. Ich weiß, was ich bezeuge, ich weiß, woran ich glaube. Das ist es, was uns zutiefst frei macht. Deswegen konnte Jesus auch sagen, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. So zu leben, wie Gott sich das schon immer gedacht hat. Also wir als Jesus-Nachfolger, wenn wir uns denn Christen nennen, sollten wir es auch sein. Also wir als Jesus-Nachfolger dürfen und wir können immer aus dem Vollen schöpfen. Und zwar Gnade um Gnade. Alles, was Jesus zur Verfügung hatte, stellt uns Gott auch zur Verfügung. Wir werden leben. Das ist die Zusage. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht finden wir dann in seiner anderen Aussage. Und viele von uns kennen diesen Bibelvers. Wenn es da heißt, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Wer also in seiner Rolle bleibt, dass andere Menschen, andere Vorschriften ihm das Leben vermitteln, der wird es verlieren. Wer überzeugt ist, dass er alles selber gut im Griff hat und sich selber aus seinem eigenen Vermögen das beste Leben meistern kann, der wird es verlieren. Aber wer um Jesu willen, also aus der Liebe zu Jesus Christus, es verliert und wegen der guten Nachricht, dass er dann leben wird, der wird es gewinnen. Immer wieder hat der Lebensberater und Lebensschaffer Jesus Christus darüber gepredigt. Manchmal im Bild des Weizenkornes. Wir kennen das aus der Schöpfung. Das Weizenkorn muss erst sterben, bevor daraus Frucht entstehen kann. Anders geht es nicht. Und so ist es auch mit unserem Leben. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Ist es dir aufgefallen, dass darin überhaupt keine Moral enthalten ist? Es geht nicht darum, was du alles zu tun hast, um ein guter Christ zu sein. Es geht darum, an wen du hängst, wer wirklich Gott für dich ist oder was für dich Gott ist. Deswegen gib das auf, was dein Leben fremd bestimmt, und vertraue Jesus Christus, folge ihm nach. Und kaum habe ich das ausgesprochen, habe ich mir die Frage gestellt, ja, wie mache ich das denn? Ich mit meinem kleinen, kümmerlichen Leben, wie bekomme ich das auf die Kette? Wie bekomme ich die PS von Gott auf die Straße? Und ich habe den Eindruck, dass Jesus uns vielleicht heute sowas sagen würde. Wenn uns also wieder mal ein anderer den Affen auf die Schulter setzt und sagt, tu das, was ich von dir möchte, habe ich den Eindruck, dass Jesus sagt, sei doch mal wie Pippi Langstrumpf. Denn das ist ja so ein kleines Mädchen, das dich nicht unter Druck setzt. Das ist die Latte nicht so hoch. Wenn ich sage, sei wie Jesus, oh, da zucken wir ja innerlich zusammen. Ich bin doch nicht Jesus. Aber Pippi Langstrumpf mit ihrer lebenslustigen Vertrauen auf ihre Fähigkeiten und ihrer Persönlichkeit macht sie das, was ihr gefällt. Und sie verändert sogar mit Freude und Leichtigkeit ihre Welt. Versteht ihr diesen Gedanken? Jesus hat uns eingeladen, wenn wir müde und beladen sind, zu ihm zu kommen. Denn sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Mit Leichtigkeit sollen wir es umsetzen. Mit Leichtigkeit ist Jesus Christus nachmachen. Ich lasse mich nicht mehr zum Affen machen, sondern ich lasse mich, wie wir es vorhin auch gesungen haben, gehört haben, ich lasse mich von Jesus zum Kind Gottes machen und lebe in diesem Bewusstsein, dass ich als Kind Gottes Zugang habe zu allem, was Gott gehört. Es Jesus nachmachen bedeutet natürlich, dass ich seine Biografie immer wieder einmal anschauen darf, um herauszufinden, ja, wie hat er das denn selber umgesetzt, nicht den Ansprüchen der Menschen, sondern dem, was sein Vater im Himmel zu genügen und ihm gefällt, zu leben. Ich habe mal so ein paar Szenen herausgegriffen und nenne sie nur kurz. Da war Johannes, mit dem er verwandt war und er die Menschen getauft hat. Aber Jesus ließ sich nicht taufen, damit Johannes groß herauskommt und noch mehr Leute anziehen kann. Er ließ sich aber auch nicht von Johannes überreden, nee, ich werde dich nicht taufen, weil du bist ja viel wichtiger und bedeutender als ich. Nein, er nahm beides nicht an, sondern seine Motivation blieb dabei, dass er sagt, ich weiß, was meinem Vater im Himmel wirklich gefällt und deswegen lasse ich mich taufen, weil ich weiß, daran hat er Freude. Und dann bestätigt es Gott, ja, du hast recht gehabt, du bist mein geliebter Sohn. Es gibt eine andere Szene, da kommt seine Mutter mit seinen Geschwistern und sie möchten ihn in Gewahrsam nehmen, in Schutzgewahrsam, weil sie denken, so ganz langsam wird er mit dem, was er da redet, verrückt. Wir müssen ihn also vor der Allgemeinheit, unausgesprochen, es ist uns auch selber peinlich, schützen. Und dann kommt noch eine Menge an Leuten, die sagen, Jesus, draußen sind deine Mutter und deine Geschwister, also doppelter Druck. Wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Er schaut sich mit Leichtigkeit um und sagt, hey, mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, meine Geschwister, das sind die, die den Willen Gottes tun. Er hat sich nicht zum Affen machen lassen, weder durch seine Familie noch durch die Erwartung der anderen. Gegen den Theologen, das hatte ich ja schon gesagt, da hat er sich nicht eingeschmeichelt, aber er hat auch ihr Konzept nicht übernommen, sondern immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass Gott ganz anders ist, als sie es gelernt haben. Und dann ließ er sich mit den sogenannten Outlaws ein, Zöllner, Prostituierte, aussätzige Minderheiten, Kinder. Die öffentliche Meinung war gegenüber diesen Personen klar. Von denen hat man nichts zu halten und sich vor allen Dingen nicht zu ihnen zu halten. Aber Jesus Christus ließ sich nicht abhalten, sein Herz zu öffnen und immer wieder mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Er ließ sich in diesem Sinne zum Affen machen, aber war frei, weil er das gelebt hat, was sein Auftrag war. Und seine größte Freiheit bestand in einer Unverschämtheit. Ich diene freiwillig den Menschen. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben als Lösegeld zu geben. Und ein Beispiel habe ich euch gegeben, die ihr mir nachfolgt, macht es mir nach. Dient freiwillig. Und ihr werdet es erleben, Vergebung, Versöhnung, Verschenken, Vertrauen, alles ist es, was euer Leben richtig frei macht. Das ist das Geheimnis im Reich Gottes, das uns genau das frei macht, wovon die Welt sagt, da mache ich nicht mit. Zuerst komme ich und irgendwann der andere. Und Jesus sagt, nein, zuerst kommt der andere. Und das wird dich frei machen, wenn du dich da nicht zum Affen machen lässt. Es muss aus dem Herzen, aus der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes geboren sein. In den Tagen, wo ich jetzt meine stille Zeit hatte, habe ich unter anderem eine Geschichte gelesen und die habe ich jetzt in diese Predigt mit eingeflochten. Und dann möchte ich euch ein bisschen mit hineinmachen, wie diese Gedanken ganz praktisch innerhalb einer Familie sichtbar werden und damit auch klar wird, wie wir das selber leben können. Und das ist die Geschichte von Jakob, Laban, Rahel und Lea. Wir finden sie in 1. Mose 29, da kann man sie nachlesen. Jakob war auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, weil er ihn betrogen hatte mit dem Erstgeburtsrecht. Und er musste einfach fliehen, weil Esau gesagt hatte, den mache ich jetzt klein. Und so kommt er zu seinem Onkel Laban und er verliebt sich sofort in die wunderschöne Rahel. Die Lea hat er gar nicht gesehen. Aber es heißt dort, Lea hatte glanzlose Augen, Rahel war aber ausnehmend schön. Was nichts anderes bedeutet, sie hat eine hervorragende Figur gehabt und sah dabei noch hübsch aus. Jakob war dieser Rahel absolut verfallen. Er liebte sie abgöttisch im wahrsten Sinne des Wortes und macht sich deswegen auch zum Affen. Das sieht man an dem Brautpreis, den er bezahlt. 7 Jahre lang arbeiten, ohne einen Lohn zu bekommen. Das war überirdisch, was er da bezahlte. Und für Laban war das Schnäppchen schlechthin. Endlich hat er seine älteste Tochter, die so hässlich aussieht, verschachern können. Denn so geht die Geschichte ja weiter. Denn er bekommt ja gar nicht die Rahel nach diesen 7 Jahren, sondern die Lea. Er wird von Laban betrogen. Aber weil Jakob so versessen ist auf die Rahel, sagt er, ich arbeite nochmal 7 Jahre. Und er macht es auch. Wieso macht er das? 14 Jahre zu arbeiten, ohne irgendetwas dafür zu bekommen. Worin liegen die Ursachen? Die Geschichte verrät es uns im Kapitel davor. Sein Vater Isaak hatte ihn nicht geliebt, sondern Esau alleine. Und immer wenn so ein Missstand schon da ist, verletzt das einen Jungen. Denn er hatte die Sehnsucht gehabt nach Anerkennung und Wertschätzung auch von seinem Vater. Es war die Mutter dann, jetzt merken wir schon, Vater, Mutter, die ein doppeltes Spiel spielen. Sie macht dann den Jakob zum Affen, den sagte, ich liebe dich abgöttisch. Aber diese Mutter ist jetzt nicht mehr da. Er ist nicht mehr zu Hause. Und dann begegnet er dieser Frau, die ihn komplett umschmeißt. Und er kann gar nicht anders, als zuzulangen. Denn die Fürsorge und die Liebe Gottes hat er bis dato noch nicht erlebt. Das kannte er nur vom Hören sagen. Jakob erlebte sich als wertlos und ungeliebt. Und Rahel wird zu seiner Göttin. Und deswegen hat er keine Probleme damit gehabt, sich zum Affen zu machen. Seine innere Leere machte ihn dafür empfänglich. Kein Preis war ihm an dieser Stelle zu hoch. Und deswegen stellt sich die Frage, an was oder an wen hängt wirklich dein Leben? Sein Leben litt darunter, dass er Rahel an Gottes Stelle setzte. Und die gesamte Familie wurde in dieses Leid mit hineingezogen. Und besonders hart traf es die Lea. Verachtet ein Stück weit von dem Vater, der nur froh ist, sie endlich wegzuhaben. Von Jakob heißt es, Jakob schlief auch mit der Rahel und er hatte sie lieber als Lea. Könnt ihr euch vorstellen, wie weh das tut? Lea war das Mädchen, das keiner haben wollte. Und nun schenkt Gott dieser Lea Barmherzigkeit und lässt Rahel leer ausgehen. Aber die Wunde der Ablehnung und des Nichtgeliebtseins war in der Lea so tief und so massiv da, dass sie auch erstmal eine falsche Liebe praktizierte. Und das erkennen wir anhand der Namen der Söhne, die sie geboren hat. Da ist der erste Sohn, er heißt Ruben. Und Ruben heißt auf Deutsch nichts anderes wie Gott sieht. Seht ein Sohn, so heißt es genau. Seht ein Sohn. Und ihr Kommentar dazu, der Herr hat mein Elend angesehen, das klingt ja noch sehr gut, denn jetzt wird mein Mann mich lieben. Sie benutzt ihren Sohn, um ihren Mann zu manipulieren, unter Druck zu setzen. 1. Mose 29, 32. Aber Jakob liebt ja Rahel abgöttisch und lässt sie auf diesen Deal nicht ein. Dann kommt der Simeon, der zweite Sohn, der Erhörte, heißt dieser Name. Und ihr Kommentar dazu in Vers 33, ja, der Herr hat gehört, dass ich zurückgesetzt bin. So hat er mir auch den gegeben. Lea möchte gesehen werden, Ansehen bekommen, Anerkennung und sie möchte gehört werden, wahrgenommen werden. Und nun setzt sie ihre Söhne ein, dass das von Jakob geschieht. Jakob soll ihr Gott werden. Aber er lässt sich nicht drauf ein. Dann kommt der Levi, der dritte Sohn. Heißt sich anschließen oder Anhänglichkeit. Und ihr Kommentar in Vers 34, diesmal endlich wird sich mein Mann an mich anschließen, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren. Also jetzt kommt er nicht mehr raus aus der Nummer. Also jetzt muss er endlich nur mir gehören. Merkt ihr, wie sich jemand zum Affen macht, wenn er so etwas denkt und formuliert? Nun muss der andere, mein Partner, nur noch mir gehören, mein Besitz sein, über das ich verfüge, der mir gehörig wird, Hörigkeit lebt. Aber dann verändert sich etwas. Und in diesem Text ist das mit der eingearbeitet. Normalerweise war das die Zeit, wo von Gott als Elohim gesprochen worden ist, als der Gott von den Göttern. Aber Lea spricht von Jahwe. Völlig unbekannt, dieser Name. Gab es noch gar nicht. Wo hat sie das her, dass er Jahwe heißt? Kommt doch eigentlich erst viel später bei Mose. Aber sie nennt ihn den Herrn. Also hat sie irgendwo ganz leise, heimlich eine Beziehung zu diesem Gott gefunden und ihn verstanden als den Jahwe, als der Gott, der bei ihr ist. Und das wird jetzt im vierten Kind wieder ein Sohn. Juda nennt sie ihn. Lobpreis heißt es. Preisen. Und ihr Kommentar dazu: Diesmal will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Juda. Merkt ihr diesen Wechsel? Jetzt ist sie nicht mehr dabei, den Jakob zum Gott zu machen. Das ist die Entscheidung einer Lea. Jetzt hänge ich mich nur noch an den einen wahren Gott, weil er die Quelle meines Lebens ist und weil er mich frei macht und mir alles gibt, was ich für mein Leben brauche und benötige. Und Gott gefällt es, dass er diesen Viertgeborenen, den Juda, mit einbaut in den Stammbaum, aus dem Jesus Christus gezeugt wird. Nicht der Erstgeborene, nicht der Zweite, nicht der Dritte. Es ist der Vierte, Juda. Er ist ein Nachfolger. Er ist der Vorahn von Jesus Christus. Und es ist fast so, als ob es heißt: Ich, Gott, bin doch der wahre Bräutigam. Ich bin der Ehemann. Ich bin der Ehemann der Alleinstehende und der Vater der Weisen. Ich bin der Gott, der für dich zu einer Quelle in deinem Leben wird. Aber dafür ist es notwendig, dass du dich an mich bindest. Dass du es wirst, ein Levi für mich anschließt. Dass du ein Simon für mich wirst, der auf mich hört. Und dass du ein Ruben wirst, der auf mich sieht. Denn ich bin und bleibe ein eifersüchtiger Gott. Und an dieser Stelle darfst du das für dein Leben selber prüfen. Es ist deine Wahl, deine Entscheidung. Sie ist nicht einfach. Alles oder nichts, so habe ich gesagt, ist oftmals eine falsche These. Aber hier geht es um: Ich muss sterben, um zu leben. Ich muss erkennen, dass Jesus Christus mein Retter ist und nicht mein Partner, nicht meine Arbeit, nicht mein Erfolg. Alles das kann mir richtig Gutes vermitteln, aber Rettung schaffen es diese Dinge nicht. Gott alleine behauptet es von sich: Ich bin es. Ich bin es, der das verschenkt, weil ich Gott bin. Und deswegen möchte ich uns Mut machen, dass wir uns nicht länger mehr zum Affen machen lassen oder uns einen Affen auf die Schulter setzen lassen. Es wird uns nicht immer gelingen, weil das geht so schnell. Aber dass wir es lernen, uns immer stärker eben an Jesus Christus zu binden und es ihm nachzumachen, was er selbst vorgelebt hat. In diesem Bewusstsein: Ich lasse mich von ihm immer wieder stärker zum Kind Gottes machen. Ich lebe in dieser Freiheit, die er mir geschenkt hat, und im Wissen, ich habe eine Quelle, die mir eine ganz tiefe Zufriedenheit schenkt. Notwendig dafür wird sein, sich immer wieder neu dafür zu entscheiden: Jesus Christus, mit dir will ich leben. Und ich habe Sehnsucht danach, dass du in mir lebst und dass du stärker und mächtiger in mir wirst und mich hineinbringst in diese Berufung, die zutiefst zu meinem Leben gehört und passt. Und vielleicht erleben wir es dann so tief, wie Johannes es einmal in seinem ersten Brief ausdrückt: Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. 1. Johannes 3, Vers 1. Dazu statte Gott uns aus. Dazu setze er uns frei. Dazu schenke er uns Mut, so zu leben. Amen. Das alles ist deswegen möglich, weil Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Und davon handelt das Lied, das wir jetzt hören.